WM-Spezial, der Eishockeyshow-Podcast, Vodcast aus Zürich von der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026, der morgen nach der erneuten Niederlage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die vierte in Folge, aber eine bittere, und zwar im Shootout am Ende gegen Team USA. Damit wollen wir natürlich auch vielleicht beginnen und darüber wollen wir sprechen, aber mit Rick Goldmann, unserem Experten, vor allem auch über die Ausgangslage und die Situation rund um das DEB-Team. Goldi, simpel gefragt, nach der Niederlage, einer harten Niederlage, weil viel mehr war drin gewesen, können wir vielleicht noch auch tiefer erörtern. Wo stehen wir? Wo steht die deutsche Mannschaft? Wo steht das deutsche Eishockey bei dieser WM?
Das ist natürlich eine Frage der Sichtweise, wie man sich das jetzt erstmal anschaut. Ja. Also WM ist ja grundsätzlich immer Momentaufnahme, die ja gar nicht bezeichnet, wo das deutsche Eishockey in sich selber steht. Das ist mir wichtig, das zu sagen, weil vielleicht kommen wir heute noch drauf, wo die Schweiz steht inzwischen. Aber jetzt komme ich zurück zum Spiel und es war heute ein langer Tag, es war ein sehr emotionaler Tag. Ja. Es war auch ein schwieriges Spiel, weil Deutschland wirklich so viel reingelegt hat, dass ich dir die Frage beantworten würde, Deutschland ist wieder back on the track von der Spielweise, was man erwartet, aber von den Punkten halt jetzt nimmer in der Gastgeberrolle.
Ja, weil man zuletzt, glaube ich, 2009 mit 4 Niederlagen gestartet ist. Also das ist erstmal eine schwierige Ausgangssituation, aber mit dem Punkt auch noch die Möglichkeit hat, ins Viertelfinale einzuziehen. Dafür muss man selbstverständlich in den letzten 3 Spielen gegen Ungarn, gegen Großbritannien und gegen Österreich auch irgendwie punkten. Bestenfalls jeweils 3-mal, also 3-fach, damit du vielleicht auf 10 Zähler maximal kommst. Das kann reichen, aber wir wollen jetzt gar nicht rechnen, weil das ergibt dann irgendwie auch...
Es kann reichen, genau.
Es muss nicht reichen.
Genau.
Was war vielleicht trotzdem das Positive, was die deutsche Mannschaft eben in diese kommenden 3 Spiele mitnehmen kann? Wir haben viel über Baustellen gesprochen, wir haben viel über Special Teams gesprochen, die nicht funktioniert haben. Es fühlte sich an wie Stuttgart 21, ist es vielleicht insgesamt jetzt nur noch eine kleine Wanderbaustelle?
Da hat er mal einen, der war gut.
Ist kein schlechtes Sprachbild, oder?
Nee,
ja,
das
okay.
Danke. Es ist ein schönes,
Lob von dir, das geht runter.
Es ist ein schönes Sprachbild. Ich war jetzt tatsächlich schon, ist Stuttgart eigentlich, kann man da wieder reinfahren so und so weiter?
Sie bauen noch, wollte ich sagen.
Bauen sie immer noch, gell?
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Ist immer noch ein großes Loch.
Ja, also.
Wie in deiner Kleidung ab und zu. Jetzt mach doch weiter, komm, sachlich.
Ich denke ja nach. Also ich glaube, dass das ein absolut richtiger Schritt in die Richtung ist, wie man die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kennt. Es war das erste Spiel, wo wir konstant über 60, eigentlich über 65 Minuten das Eishockey gesehen haben mit hoher Intensität, das Eishockey-Deutschland spielen möchte, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ich glaube, der Start war sehr gut. Es war unheimlich wichtig, auch mal das Gefühl zu haben, in Führung zu gehen. Du konntest dich auf alle 4 Reihen verlassen. Wir haben heute auch gesehen, dass die Reihen ganz normal durchgewechselt wurden, weil es halt auch wenig Strafzeiten gegeben hat. Das spielt natürlich auch mit rein. Aber du hast die Herangehensweise gesehen, dass bei allen 4 Formationen das Gleiche da ist. Und es war ein sehr intensives Eishockey. Das war ein Eishockey, das geradlinig zum Tor ist. Das war ein Eishockey, das den Gegner die Geschwindigkeit genommen hat und selber, vor allem in der neutralen Zone, sehr schnell, guter Zug zum Tor. Und das ist natürlich das, was wir uns vielleicht schon früher erwartet haben, aber das heute meiner Ansicht nach wirklich sehr gut geklappt hat.
Mal abgesehen vom Ergebnis und dem Punkt, man hat auch feststellen können, das haben sich vielleicht Eishockey-Fans draußen gefragt, weil das auch schnell dann als Tonalität aufkommt, die Mannschaft als Mannschaft hat funktioniert und gelebt.
Ja, das war jetzt für uns weniger eine Frage, weil wir nah dran sind und das auch
wissen. Deshalb würde ich es nochmal nach außen erklären, genau, dass man das natürlich durch dieses Spiel ganz gut interpretieren kann.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, wenn im Leben was nicht gut geht, und das ist im Sport dann häufiger der Fall, dass es kein Unterschied ist, dass du dann einen Weg finden musst, gemeinsam daraus. Ich glaube, gestern und auch die Bilder, die wir mal gezeigt haben, wie vor der Kabine sich eingeschworen wird, welche Lockerheit trotzdem da ist. Wenn man weiß, an so einem freien Tag, dass die Mannschaft auf der einen Seite ein Meeting macht, das vielleicht gar nicht geplant war um 12 Uhr, und mal spricht und wirklich nur das Team da ist und der Harry übergibt es auch und sagt danach, ich mag Reibung, macht es mal aus. Was passt euch jetzt hier nicht? Muss mal einer in die Führung gehen, mal einer vorne reingehen und es ansprechen? Und auf der anderen Seite hast du trotzdem einen lockeren Tag abends und musst nicht in die Eishalle rein, wo du nicht so viele positive Erlebnisse hattest. In der Kombi gemeinsam, glaube ich, war das eine sehr gute Herangehensweise, dass man heute dann das Ganze auch kanalisieren konnte und vielleicht die beste Leistung, nicht nur vielleicht, sondern definitiv die beste Leistung der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gesehen hat in diesem Turnier bisher.
Und ich glaube, wir müssen ein Wort über eine besondere Situation verlieren, denn selbstverständlich war vielleicht sogar mehr drin, vielleicht 3 Punkte, nachdem man ja auch in Führung lag und dann, ich glaube 5:47 vor Ablauf der 60 Minuten des letzten Drittels, doch noch diesen Treffer, diesen Ausgleichstreffer zum 3:3 kassiert durch Novak. Und die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, ich glaube, die hat ja durchaus für Diskussionsstoff gesorgt, um es mal ganz sachlich zu analysieren. Nimm uns nochmal mit in deine Gedanken auch rund um diese Frage, warum wurde das nicht gechallenged? Was kann ich challengen? Und die Art und Weise, wie natürlich Grubauer in dieser Situation von den Stöcken der US-Amerikaner mit der Hand auf dem Puck wohl bearbeitet wurde.
So. Mir ist wichtig festzustellen, Punkt 1, dass ich kein Regelexperte bin, sondern dass ich ein Spieler war, der sich natürlich bei Regeln fortbilden hat lassen und auch erkannt hat, dass während seiner Karriere er selber, also ich, eigentlich gar keine Ahnung hatte von den Regeln, wie sie gespielt werden. Also du bist so durchgegangen, bist als Kind mal angefangen zum Spielen und dann war das ganz nett. Und dann hast du dir so eine eigene Regelauslegung zurechtgelegt.
Passiert so viel
und
hast intuitiv
danach,
auch.
Ja, hast danach alle Schiedsrichter beschimpft nach deinem Gusto, dass er so ein bisschen reinpasst in meinen roten Faden, wie ich das Ganze gesehen habe.
Ja.
Das muss ich dazu sagen. Danach
also bin ich dein Schiedsrichter ab und zu.
Danach habe ich angefangen, mich mit diesen Regeln schon auseinanderzusetzen, weil es oft wirklich ganz wichtige strittige Situationen gibt. Und diese strittige Situation, die werden wir heute hier nicht aufklären können, weil es wird unterschiedliche Sichtweisen zu dem Ganzen geben. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Es passiert Folgendes. Die Scheibe geht vors Tor. Grubauer versucht die Hand drauf zu machen auf diese Scheibe. Es kommt kein Pfiff. Es wird von Amerikanern in Grubauers Hand reingearbeitet.
Ja.
Die Scheibe verlässt dann nach mehreren starken Stößen mit der Hand, mit dem Schläger auf den Handschuh, den Handschuh beziehungsweise die Position da, geht dann auf die andere Seite rüber und geht rein. So. Für mich die Fehlentscheidung per se, warum wird er nicht abgepfiffen? Warum wird es so forciert? Warum ist es so gewünscht vom Schiedsrichter, dass da mit dem Stock nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal reingestochen wird in den Handschuh? Punkt 2, für mich die falsche Entscheidung des Schiedsrichters, also 2 Fehlentscheidungen. Er hat einmal die Hand drauf, am Anfang nicht, das ist richtig. Ja. Er sieht die Scheibe am Anfang, dann verlässt er die Position, geht Richtung Hintertor und behauptet später, hat die ganze Zeit die Scheibe gesehen. Es hat eine Phase gegeben, kurz, wo der entscheidende Stich kommt. Da hat Grubauer die Hand meines Erachtens auf der Scheibe. Da muss abgepfiffen werden. Er macht in dem Moment, wenn man sich das auch anschaut, die Pfeife Richtung Mund, pfeift aber nicht. Und dann geht es rüber. So. Ich möchte festhalten, was ich gesehen habe, ist das für mich eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Das zweite ist, die Scheibe, und da muss man schauen, wo die Scheibe auch ist, ist die wirklich im blauen, dreidimensionalen Bereich? Ich versuche das so gut wiederzugeben, wie ich das Regelbild kenne. Ich stelle es als Diskussion hier rein, okay? In dem dreidimensionalen Regelbereich, das heißt auf Deutsch gesagt, wenn jetzt ein Spieler reinkommt, und selbst die Scheibe war draußen, trifft aber den Torhüter in dem dreidimensionalen Bereich, zum Beispiel auf der Schulter, sticht ihn da und er dreht sich weg, damit er nicht mehr hinfassen kann, wäre das eine Torhüterbehinderung. Eine Torhüterbehinderung zum Beispiel könnte man challengen. Das kann nicht der Schiedsrichter machen. Das müsste theoretisch das deutsche Team machen.
Also die Coaches Challenge, ne?
Genau.
Ja.
Jetzt ist es natürlich aber auch so. Zu diesem Zeitpunkt steht es 3:2. Es sind noch, glaube ich, 5 Minuten, was hast du gesagt?
5:47, glaube ich, ja.
Zu spielen. Jetzt musst du in Sekunden entscheiden, ist das Regelwerk richtig? Ist es so passiert? Kann ich es 100%ig sehen? Und gehe ich jetzt rein und challenge das Ganze?
Wobei es ja jetzt der Coach an der Bande auf der Bank nicht automatisch alleine macht, sondern wir müssen auch nochmal anführen, wir haben ja einen Videocoach und dazu noch einen Coach, der das mit dem Videocoach diese Szenen sich anschaut, oben auf der Tribüne.
Macht es in der Entscheidung natürlich nicht leichter. Ist natürlich, die haben unten noch ein iPad, können sie es mitschauen.
Ja.
Wir springen jetzt ganz kurz mal zum zwischenzeitlichen 2-2 von Wissmann. Das war...
Das Abseitstor, meinst du?
Das war ein klares Abseits.
Ja.
Das ist oben für den Coach der US-Amerikaner sofort zu erkennen. Weil das schaust du dir einmal an, wir haben von oben schon gerufen, das ist ein Abseits, und danach hast du es einmal gesehen und siehst, es sofort geht drüber. Dauert 4 Sekunden.
Kann Linesman übrigens auch mal erkennen, weil es war sehr deutlich, richtig?
Ja. Bin ich bei dir. Das wird weiterhin eine strittige Szene bleiben. Und jetzt musst du 5,5 Minuten als Trainer vor Ende sagen, gehe ich all in und da schon das Risiko und nehme dafür was, in meiner persönlichen Meinung, das eine Torhüterbehinderung ist.
Mhm.
Aber sehen es die auch so? Und die hätten ja noch genug Zeit, bei einem 3-3-Spielstand auch in Verlängerung theoretisch zu gewinnen. Normaler, regulärer und so weiter. Ich sage nur, das musst du alles in Betracht ziehen, in den Druck in dem Moment.
Mhm.
Für mich war es eine Torhüterbehinderung. Das kann man nachher immer leicht sagen, aber für mich war es eine Torhüterbehinderung, weil der gegnerische Stürmer in die Fanghand von Grubauer so reinarbeitet, dass er in dem dreidimensionalen Bereich seinen Job als Torhüter nicht mehr nachgehen kann, nicht mehr darauf reagieren kann, wo die Scheibe hingeht, und damit wird er behindert, per se, per der Regel. Das kann man challengen. Und das sind die unterschiedlichen Gedanken, die man zu diesem Treffer haben kann.
Ja, absolut. Es kam ja nur ein bisschen Verwirrung, glaube ich, auch auf, weil man hören konnte, auch über die Mikrofone, dass das nicht gechallenged werden kann. So war die Interpretation auch, glaube ich, zunächst von der Deutschen Bank. Und das ist ja natürlich dann insofern nicht ganz richtig, weil man die Goalie Interference immer laut Regelbuch challengen kann. Und
das ist richtig,
da ist die Frage, und da weiß ich auch nicht genau, wo das Missverständnis dann auf einmal herkam. Hat der Schiedsrichter auch vielleicht Richtung Bank und Harry Kreis signalisiert, you cannot challenge this? So war das, glaube ich, wie ich das vernommen habe. Meinte er damit in dem Moment, es war keine Goalie Interference und deshalb brauchst du es gar nicht. Aber die Challenge muss ja am Ende des Tages kommen. Und dann hätte der Schiedsrichter ja zumindest sagen können, pass auf, das kannst du gar nicht.
Wir sind sehr, sehr tief im Regelwerk.
Ja.
Was du nicht challengen kannst, ist zu sagen, warum kein Pfiff gekommen ist, wenn der Handschuh drauf ist. Das kannst du nicht challengen.
Genau.
So.
Das ist eine Tatsachenentscheidung.
Richtig.
Und in dem Fall aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung.
Richtig. Da aber jetzt, wir es von der anderen Seite sehen, die Hand ist drauf und es wird in die Hand gestochen. Damit wird der Torhüter in seiner Tätigkeit behindert. Hätte man sich überlegen können, zu diesem Zeitpunkt, wenn man das hätte wollen und sich sicher gewesen wäre, ob man Torhüterbehinderung challenged. Nach meinem Regelverständnis. Mehr kann ich auch nicht dazu beitragen, weil ich bin kein Regelchef und du wirst auch von denen wahrscheinlich dazu nichts hören. Das ist halt auch so ein Thema, das schade ist, aber das auch leider halt dann Fakt ist.
Mhm, ja, das ist richtig, dass man vielleicht am Ende auch nochmal ein Interview bekommt von den Schiedsrichtern als Aussage auch vielleicht, dass man weiß, warum ist das so entstanden, die Situation würde vielleicht insgesamt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Auch von der IHF, ich glaube, das ist jetzt eine ganz wichtige Situation, wie diese Weltmeisterschaft weitergeht. Ich kann mich erinnern, ich weiß es nicht, das ist schon länger her, also das ist nicht bloß 4-5 Jahre her, sondern das ist, glaube ich, 7-8 Jahre her, da hat man mal so eine Phase gehabt, da hat man jeden Angriff Richtung Torhüter mit 2 Minuten Stockschlag bestraft. Wenn ich dieses Regelwerk von damals herlegen würde, seitdem hat sich das Regelbuch schon wieder geändert, aber wenn ich das hernehmen würde, dann wäre es sogar eine Strafzeit, weil das ist ein Spear oder es ist ein, also ein Stockstich ist hart, aber es ist ein Stockschlag auf jeden Fall, weil der Treiber drauftrischt wie ein Hornochs. Ja.
Ja.
Ich meine, der andere wirft sich mit seinem ganzen Gewicht drauf und trotzdem geht die Hand weg wie nochmal was. Also, es ist jetzt, wir reden relativ lang drum rum. Du siehst ja auch, dass das natürlich immer noch im Graubereich ist. Ich sehe es als Fehler vom Schiedsrichter an und dabei bleibe ich. Punkt.
Okay. War es aus deiner Sicht eine Situation, die vielleicht für dieses Turnier, aber auch für die deutsche Mannschaft einen entscheidenden Faktor haben kann?
Ja klar, wenn du hier mit 3 Punkten vom Eis gehst, dann schaut alles anders aus. Gell?
Und musst du deshalb nicht, ich frage trotzdem nochmal, vielleicht einfach all in gehen.
Das machen wir als Experte, das ist ein scheiß Job. Das machen wir echt schön.
Absolut.
Du kannst mit den Leuten rumfahren in der Gegend, du darfst dir die Spiele von nah anschauen, du bist nah dran. Du kriegst Erlebnisse mit, die wirklich Hautnah sind und diese Leidenschaft von dem Sport, was du
wir
kriegst.
Wir brauchen ein Taschentuch,
vorne.
Bitte, ein Taschentuch.
Nein, aber dann gibt es natürlich auch die Momente, wo du dann sowas rumreitest. Und da muss ich schon sagen, ja, ich bin ein Spieler, ich bin kein Schiedsrichter gewesen. Ich bin auch nicht als Schiedsrichter ausgebildet. Für mich, ja, das kann...
Hier kommt ein Taschentuch.
Ein großer Unterschied sein.
Also ich habe.
Es kann ein ganz großer Unterschied sein.
So. Rick Goldmann, ein Taschentuch.
Es kann ein ganz großer Unterschied sein.
Audiokommentar.
Wie das Ganze ausgeht. Aber jetzt pass auf.
Ja, klar. Ich tue die ganze Zeit.
Das heißt ja nicht, wenn du eine Coaches Challenge nimmst, dass der Schiri das auch versteht, dass das ein Fehler war. Oder dass es wirklich ein Fehler war. Das kann ja sein, dass der den Fehler zweimal macht. Und dass wir zwei den nur sehen. Und dann schaut das ganze Spiel schon wieder anders aus. Weil dann hast du nämlich gar keinen Punkt. Vielleicht. Weil du dann nochmal 2 Minuten bekommst. Und dann sagen alle zu dir, ha, was bist denn du eigentlich für einer, dass du das nimmst? Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch die Attitude haben, das interessiert mich nicht, das Ganze durchzuziehen. Aber machst du das, wenn du nicht so ins Turnier gestartet bist und nicht das Selbstvertrauen hast? Diese Frage muss fairerweise erlaubt sein.
Dann lassen wir es mal so stehen. Und schauen, welchen Weg die deutsche Mannschaft nimmt bei diesem WM-Turnier 26 und ob das vielleicht auch so ein neuralgischer Punkt gewesen sein kann. Zu mehr oder zu weniger. Wir hoffen aufs Viertelfinale. Es ist noch möglich, Rick. Und wir können vielleicht mal so ein bisschen beschließen. Nicht beschließen, weil die Frage kann man auch länger erörtern. Es ist schon einiges passiert, auch rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Und wir nehmen ja und saugen das Turnier im Ganzen auf. Und vor allem natürlich hier die Stimmung in Zürich. Und man muss schon sagen, also eine Benchmark aktuell bei dieser WM und vielleicht insgesamt im Welteishockey ist das Gastgeberland, die Schweiz. Wie beeindruckt bist du von der Art und Weise, wie die auch am Turniertag ja, Österreich weggeschrubbt haben, weggespielt haben und am Ende auch ein bisschen rausgezaubert haben aus der Arena?
Ja, ich hab einen schweren Tag heute. Ich für mich persönlich, kannst du nichts dafür.
Also ich habe
die Schweiz gesehen und ich habe Basti oben am Kompplatz angeschaut, wir haben es nicht kommentiert, sind da gesessen und ich bin nach dem 4-0-Gang nach 14 Minuten, weil ich es mir eigentlich nicht anschauen kann. Weil, hast du die Schweiz spielen gesehen? Hast du die Schweiz gesehen, wie die inzwischen Eishockey spielt?
Dann sind sie das Maß aller Dinge.
Hast du gesehen, wie die Schweiz feiert auf dem Eis? Und wie sie dieses Publikum damit reinzieht. Wenn ich jetzt zurückdenke, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein Moment, da hat es mir kurz den Magen umdreht. Nicht, weil ich nicht den Respekt habe vor dem Schweizer Eishockey. Ganz im Gegenteil, weil ich den höchsten Respekt habe vom Schweizer Eishockey. Und deswegen bin ich seitdem aufgebracht, was die in den letzten 10 Jahren hingebracht haben. Welchen Weg die gegangen sind, wie sie es geschafft haben, gemeinsam diesen Weg bei dieser Heim-WM zu gehen, mit dieser Qualität. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Clubchefs, die ganzen Investoren, die wir haben, diese Gesellschaft einmal hier sind und sich das genau anschauen, mit den General Managern, übrigens auch mit den Sponsoren, die Liga, Nationalmannschaft gemeinsam vermarkten, unterstützen. Weil in der ganzen Summe fehlen mir manchmal die richtigen Entscheidungen, die richtige Vision zu haben, die Liga und die Nationalmannschaft auf den gleichen Weg zu bringen, wie es die Schweiz geschafft hat. Und das wäre eine so tolle Möglichkeit, sich das hier anzuschauen und zu verstehen, dass Eishockey begeistern kann, wenn man den gleichen Weg geht. Und dazu brauchst du aber mehr als wie nur den Verband oder nur den Club, der vielleicht maximal noch bis Meppen Süd denkt, weil da ist der Einzugsbereich raus und da fährt schon keiner mehr rüber mit der Straßenbahn, der mir ein Ticket kauft, sondern dass du verstehst, dass das deutsche Eishockey eigentlich eins ist. Das Schweizer Eishockey, das kann ich sagen, das hat's verstanden und das feiert hier zu Recht bei dieser Weltmeisterschaft in der Hauptrunde. Grandiose Weltmeisterschaft, spielerisch wie auch von dem Ganzen in sich selbst.
Also wir stellen fest, Rick Goldmann ist... ein Loverboy des Schweizer Eishockey geworden. Du sagst ja immer, eigentlich muss man sie ja nicht mögen. Also man muss sie wirklich nicht mögen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber wir geben zu, und das haben wir auch schon früh in diesem Turnier gesagt, mittlerweile ist es so, auch über die Jahre gewachsen, auch über die letzten 2 Finals natürlich unter anderem, dass man am Ende im Finale sagte, Mensch, wir hätten es denen echt gegönnt. Also, weil dieser Erfolg verdient gewesen wäre, auch zu Gold. Silber ist ja auch ein mega Erfolg.
Den hat der Verband gemeinsam gemacht mit der Liga. Das hat dann im Klein-Klein natürlich eine Vision von einem Trainer gegeben, einem Team in der goldenen Ära. Ja. Keine Frage. Aber das in der Kombi, aber was die geschafft daran, haben, die letzten 10 Jahre,
genau, aber
es ist so viel Respekt von dieser Spielweise. Es ist wirklich beeindruckend. Es beeindruckt mich zutiefst. Und das gibt mir Gänsehaut, wenn ich das sehe, weil ich weiß, wo wir gestanden sind. Wir waren mal auf dem Weg und jetzt ist wieder alles Lulli-Lulli.
Hat der Weg vielleicht eine falsche Abbiegung genommen, insofern, als dass das 23er Ergebnis ein bisschen überstrahlt hat und man dann auch vielleicht eine Tendenz hat, links, rechts abzubiegen, wo man vielleicht hätte gerade ausfahren müssen? Oder dann vielleicht die Entscheidung nicht so trifft? Oder jetzt muss man natürlich auch mal noch einräumen, dass Eishockey, weil du das gerade beschrieben hast, in der Schweiz nochmal einen anderen Stellenwert hat als bei uns. Ne?
Fußball ist schafft den Stellenwert, find einen Weg, das ist die Vision. Jetzt hast du es gesagt. Es hat doch gar nichts mit dem Ergebnis von 23 zu tun. Du hast bei einer Weltmeisterschaft einen großen Streufaktor. Ja, aber es geht um die Vision, das, was du gerade angesprochen hast. Es geht um die Vision aufzubauen, dass du den Streufaktor nicht mehr hast. Mehr geht's nicht. Und nicht um was blendet, sondern es geht um das, was du entwickeln möchtest. Und diese Vision, diese Mission fehlt mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal.
Okay. Also, ja.
Im deutschen Eishockey, aber ich wollte sie eigentlich wollte ich sagen, ich sehe sie im Schweizer Eishockey. Das ist eigentlich das, was ich rausstellen wollte und da könnte man sich ein Beispiel nehmen, vielleicht kann man den Rest dann sich denken und eigentlich aber das Schweizer Eishockey applaudieren.
Nachdem man ja auch durchaus häufiger festgestellt hat, dass das Schweizer Eishockey auch etwas spielerisch beziehungsweise auch, sagen wir mal, von uns kopiert hat. Hast du ja auch schon mehrfach angestoßen.
Genau, dass sie eben dann die letzten Prozent haben sie noch geholt und haben gesagt, sag mal, was haben die mehr? Das war dann noch das Mentale, das war der Körper. Aber den Rest, Kohle zu schaffen, um eine Ausbildung zu schaffen, um viele Spieler zu haben, um einen Stolz aufzubauen, um eine Identität zu haben, wie man als Schweizer Eishockey spielen möchte, wer man nimmer sein möchte und wer man in Zukunft sein möchte, das haben sie ganz allein geschaffen und dafür Hut ab. Das ist ein ganz schöner Stammtisch heute. Ich halte es auf, es ist zu spät schon.
Aber ich glaube, du bist kurz davor, hier hinzuziehen.
Ja.
Ich habe Angst, dass
ich
du uns verlässt.
Ich habe mir auch schon ein paar Immobilien angeschaut, aber die ich möchte, die kann ich mir nicht leisten.
Kurz vor der, Fünfer für mich. Kurz vor der Staatsbürgerschaft hier. Ja. Doppelpass, Rick Goldmann. Aber danke, dass wir hier kurz einen Doppelpass gespielt haben.
Danke.
Und dann hoffen wir, dass das noch was wird mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Und zwar auch ohne die Schweiz. Das müssen sie ganz alleine hinkriegen. Weil die Schweiz haben wir schon hinter uns. Es folgt ja noch, ich habe es vorhin gesagt, Ungarn, Großbritannien und Österreich auf dem Weg doch noch ins Viertelfinale. Es wäre so wichtig für die Mannschaft, natürlich auch im Hinblick vielleicht auf das Heimturnier 2027, dass das nach dem Verpassen der besten 8 2025 in diesem Jahr bei der WM wieder klappt. Wir sind jeden Tag natürlich live dabei. Danke Rick, danke euch fürs Zuhören und wenn ihr wollt, reinschauen bei uns. Jeden Tag Eishockey Live hier von der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. Schaut euch gerne auf der Plattform um. Es gibt so viel mehr und zwar von allen Gewerken. Bis dahin, macht's gut, Servus und ciao und grüezi!
Live bei Magenta Sport und Magenta TV.